Du sollst nicht töten. Das ist das Wichtigste der 10 Gebote. In unserem nächsten Fall wird es ausgerechnet von einem Gottesmann gebrochen. Denn er führt ein gefährliches Doppelleben. Pastor Geier soll seine eigene Ehefrau gewaltsam umgebracht haben. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland ein Geistlicher einer solchen Gewalttat schuldig gesprochen wird. Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers, dem Podcast mit Joe Bausch und
Sina Deutsch. Ja, Pastor Geier predigt schon über 20 Jahre lang Nächstenliebe von seiner Kanzel. Wir haben ein Video auch von ihm tatsächlich. Das stellen wir auch auf Insta, muss man sich ansehen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Also er ist so das Zentrum der Gemeinde. Aber er befolgt seine eigene Predigt am allerwenigsten, denn er tötet seine eigene Ehefrau. Das war am 25. Juli 1997. Die Leiche von Veronika Geier-Iwand wurde in einem Waldstück bei Hotzum, das ist in der Nähe von Braunschweig, gefunden. Der Pastor soll seine Frau im Affekt auf einem Feldweg erschlagen haben und danach ihre Leiche im Wald versteckt haben. So wurde das vermutet. Während er aber bis zum Schluss tatsächlich seine Unschuld beteuert hat.
Ja, Sina, also ich glaube nicht, dass er der erste Geistliche in der Geschichte ist, der einen Menschen umgebracht hat. Ich denke, es ist der erste, von dem wir wissen, dass er zur Verantwortung gezogen wurde. Das ist schon spektakulär, weil wir alle können uns vorstellen, dass man Pastoren oder Priester wegen Betruges oder Kindesmissbrauches anklagt, aber doch ganz selten oder so gut wie nie wegen eines Tötungsdeliktes.
Zumindest in Deutschland, ja.
Ja, also da predigt einer von Nächstenliebe und von Gewaltfreiheit und weiß natürlich auch, dass Mord ist eine Todsünde. Und ist ein Gottesmann in einer Institution, die nun mal auch für die Pflege und Hege und für die Moral schlechthin verantwortlich ist. Ja, eine sehr moralische Institution. Und es ist, wie gesagt, nicht alltäglich, dass ein Mann Gottes tötet.
Ja, er wurde in einem spektakulären Indizienprozess überführt, und zwar unter anderem mit Hilfe der Kriminalbiologie. Da konnten wichtige Hinweise ermittelt werden, und den entscheidenden Beweis hat dann eine winzig kleine Ameise geliefert. Fangen wir mal an mit der Vorgeschichte. Das ist in Beinrode, ein 500-Seelendorf. Dieses Dorf wird von einem richtigen Vorzeigepaar regiert, kann man fast sagen. Also Veronika Geier-Iwand stammt aus einer berühmten Theologenfamilie. Sie ist die Bürgermeisterin von Beinrode und auch Religionslehrerin. Ihr Ehemann Klaus Geier, ein angesehener Pfarrer und aktiver, umtriebiger Friedensaktivist, also schon so irgendwie das perfekte Paar, das Zentrum der kleinen Gemeinde bildet. Und ihre Ehe hält seit 29 Jahren, sind sie verheiratet. Die Ehe gilt als sehr harmonisch. Sie haben 4 gemeinsame Kinder, also nach außen hin so die perfekte Harmonie. Aber dahinter, wie das so oft so ist, ist, wenn man hinter die Fassade blickt, sieht die Wahrheit anders aus. Denn Pastor Geier hatte zahlreiche Affären. Also er hatte Sex mit anderen Frauen und sagt, aber dass seine Ehefrau weiß das, das ist quasi so ein Abkommen zwischen den beiden, so eine Vereinbarung, Freiheit inmitten der Ehe, sagt er. Ob das wirklich so war, wissen wir nicht, weil seine Frau natürlich ihren Standpunkt nicht mehr vertreten kann, denn sie ist ja tot.
Ja, sie kann seiner Version nicht mehr widersprechen. Ich denke, der Pastor ist da nicht viel anders als viele andere Männer und auch nichts Besonderes. Die Ehe sieht nach außen hin toll aus, aber faktisch ist sie kaputt. Ist sozusagen nur noch die Hülle. Er, du hast es schon gesagt, er predigt jeden Sonntag von Moral und führt aber selbst ein Doppelleben. Und ich gehe davon aus, dass die Ehefrau natürlich auch ihren Mann gut kannte. Sie kannte ihn ja schon lange und ich denke, sie waren beide bemüht und sie war auch ein Stück weit damit einverstanden und hat mitgewirkt, diese Fassade nach außen hin aufrecht zu erhalten, weil wenn man in so einer Funktion unterwegs ist, sie Bürgermeisterin und Religionslehrerin, er der Pastor in diesem kleinen Dorf, dann ist das natürlich also auch viel soziale Aufmerksamkeit, ist auch viel soziale Kontrolle, da wird schon genauer hingeguckt und da bist du auch nur so lange das, was du bist, wenn das so funktioniert in dieser Performance, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, das kostet Kraft, so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Also gerade, weil du natürlich immer spürst, was wäre, wenn die Fassade bröckelt, wenn das alles zum Vorschein kommt. Das ist ja nicht in so einer großen anonymen Umgebung, sondern in einem 500-Seelendorf, wo jeder jeden kennt. Und natürlich auch sich darauf verlässt, dass das, was er sieht, auch das ist, was ist. Und wobei wir auch da wissen, dass natürlich auch alle sehr bemüht sind, die Fassade zu wahren, das Gesicht zu wahren und so weiter. Ich denke, diese Ehe ist schon länger kaputt. Ich denke, sie hat lange Zeit darauf vertraut, dass es irgendwann mal gut sein würde. Sie hat dieses miese Spiel eine Weile mitgespielt, aus ähnlichen Gründen auch, wegen der Fassade und wegen des Ansehens und so weiter, vielleicht auch wegen der Kinder und.
Ja, ja.
Es gibt ja immer tausend Gründe, das zu machen, aber irgendwann mal war es genug und ich denke, irgendwann mal ist es fast übergelaufen und irgendwann hat sie eben wahrscheinlich irgendwo ultimativ bedeutet, bis hierhin und nicht weiter und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Selbst wenn sie es nur zum 822. Mal gesagt hat, und diesmal war sie aber überzeugender und konnte damit rechnen oder musste damit rechnen, dass sie wirklich ernst macht. Das ist ja wurscht. Jedenfalls wird das für ihn sehr so bedrohlich, dass er halt eben getötet hat.
Naja, sein Ansehen ist ja auch so mit dem Ansehen des Ehepaars verbunden. Ne?
Ja klar, er profitiert vorwiegend dann so auch eben von ihr. Ja, also das Ganze funktioniert halt eben in dieser Kombi und für nicht eine für sich alleine, da ist er nichts. Und auch das Ansehen bei seinen Geliebten, das hat er ja auch nur, weil er dieses, sag ich mal, dieses Grundansehen hat. Und man muss sagen, es geht ihm ja eigentlich gut.
Ja, natürlich, er hat ja alles, was er will.
Er hat eigentlich alles. Er hat nach außen hin das Setting stimmt und seine Geliebten hat er auch. Also für ihn ist ja alles schön. Ja, ja. Das ist ein sehr eitler Mensch. Und jetzt droht ihm, dass er alles verliert, was ihm am wichtigsten ist. Nämlich, dass er sein Gesicht verliert, dass wir hinter diesem eitlen Salbengesicht, also dass man da diese geile Fratze sieht und das will er nicht. Er will auf keinen Fall dieses Ansehen verlieren, das ja letztendlich auch, sage ich mal, die Attraktivität, die auch damit verbunden ist und auch die Attraktivität, die das bei seinen Geliebten irgendwie initiiert hat, ja, weil er wusste, ohne seine Frau, ohne den Background, ohne das Geld, ohne diese ganze, ohne das Ansehen und so weiter, ist er halt einfach nur ein lüsterner Pastor, sonst nichts. Und so einen findet ja keiner attraktiv.
Ja, also sie hat einfach genug. Ich kann mir aber auch vorstellen, eventuell hat sich das vielleicht auch so ein bisschen hochgeschaukelt. Also wir wissen, das kam dann im Prozess zur Sprache auch, dass er tatsächlich Sex mit seinen Geliebten im ehelichen Schlafzimmer auch hatte. Ne? Also kann man sich schon vorstellen, vielleicht hat das angefangen, sie hat es nicht so, sie hat gesagt, okay, kannst du machen, gehst du raus, gehst, weiß ich nicht, zu ihr oder in ein Hotel in die nächstgrößere Stadt und man hat es nicht so vor Augen, ja. Aber ich meine, wenn er Provokation und was für ein Vertrauensbruch auch, ne? Eine Geliebte so ins Ehebett.
Aber eher eine Provokation, vielleicht auch eher ein Zeichen dafür, dass er doch seine Frau als vergleichsweise sehr mächtig empfunden hat und um sich selber noch als besonders mächtiger und besser zu erleben, dass er sagt, okay, und ich betrüge dich in unserem Ehebett. Also ich beschmutze sozusagen dieses Nest. Und das hat schon was auch davon, glaube ich, weil du hast ja recht, also man kann es ja auch woanders machen. Also wenn es schon ein Agreement gibt, dann muss es nicht sozusagen im Bewusstsein machen, dass deine Frau das Gefühl hat, in diesem Bett hat er heute mit seiner Geliebten gelegen. Also man muss es ja nicht übertreiben, aber offenbar ist er jemand, der die Grenze ausreizt. Das macht ihn auch ein Stück weit offenbar an, sonst macht man das ja nicht. Mm.
Ja. Aber ich denke, er hat die Grenze einfach wahrscheinlich dadurch auch überschritten. Ja, weil sie jetzt ganz klar sagt, sie will sich trennen, sie macht nicht mehr mit. Und genau das passiert am 25. Juli 1997. Das Ehepaar ist mit dem Auto unterwegs. Wieder geht es um dieses Thema, wieder geraten sie in einen heftigen Streit. Die betrogene Frau sagt, ich kann diese Affäre nicht mehr ertragen, ich will mich trennen. Und für ihn ist das natürlich ein Schock, ja, weil seit Jahren leben sie da in ihrem Einverständnis. Ja, er darf machen, was er will. Und auf einmal ist sie jetzt nicht mehr einverstanden, sondern sie will jetzt dieses ganze Konstrukt zerbrechen und gehen. Und sie halten dann am Waldrand an. Die Frau will in Ruhe den Streit klären und eine Entscheidung treffen. Und er sieht aber eher so, seine ganze Existenz jetzt ist jetzt in Gefahr. Und er entscheidet, dass er handeln muss, und zwar schnell handeln muss. Er greift sich einen schweren Gegenstand, er schlägt damit mehrfach auf seine wehrlose Frau ein. Er schlägt immer und immer wieder zu, bis sie am Boden liegt und kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Der Jäger, der später die Leiche gefunden hat, hat auch ausgesagt, dass die ganze Augenpartie nicht zu erkennen war. Also der Mund, die Zähne, es war alles kaputt. Eine Schädelhälfte, eine Seite war komplett aufgeplatzt und weggeplatzt. Und er dachte auch, sie wäre erschossen worden, weil in der linken Seite war so ein kleines Loch und auf der rechten Seite war eben alles kaputt und er dachte eben, das ist so die Austrittswunde der Kugel, die das alles zerfetzt hat, aber tatsächlich ist sie eben ganz brutal erschlagen worden.
Ja, ich meine, Wenn man sich die Verletzung des Opfers ansieht, sieht man, dass da jemand mit großem Zorn, Wut und mit brutal zugeschlagen hat. Und immer wieder zugeschlagen hat. Da war ein großer Vernichtungswille, jemanden zu töten oder zum Schweigen zu bringen.
Ja.
Weil das, was die Frau gesagt hat, konnte ihm nicht gefallen. Und hat ihm auch nicht gefallen. Und es war auch wahrscheinlich so, dass sie wirklich über lange Zeit irgendwo seinem Tun und Treiben zugeschaut hat, aber irgendwann ist eine rote Linie überschritten worden. Und offenbar hat er immer geglaubt, er schafft es mit seinem Verhalten, mit seinem Reden, mit seinen Argumenten, auch diesmal wieder irgendwie das Ganze sozusagen ins Lot zu kriegen, mit noch eine Predigt halten und dann seine Frau dazu kriegen. Aber diesmal so. Und er verliert natürlich viel mehr als irgendein normaler Mensch in diesem Dorf. Er ist der sonntags, sag ich mal, die Latte, was Moral und was Anstand und so weiter anbelangt, ja immer wieder predigt. Und das ist nicht, was weiß ich, der Anstreicher oder der Metzger oder sonst was, sondern das ist halt der Pastor, ne, wo man hingeht, dem man vertraut, wenn man selber irgendwo sagt, oh, was mache ich, ich habe gefehlt, ich habe gesündigt, ich habe meine Frau betrogen, auf einmal ist das einer, der sagt, hallo, der kennt sich da verdammt gut mit aus, der macht das. Ja, da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Und der weiß natürlich, was das bedeutet. Und der weiß natürlich auch, dass wir können uns stillschweigend scheiden lassen, aber offenbar war das jetzt nicht...
War nicht die Diskussion und man muss auch sagen... Das meiste Geld hat sie verdient. Ja, er hat als Pastor sein Einkommen, aber sie war die Bürgermeisterin.
Sie war die Bürgermeisterin, gut im kleinen Dorf, aber sie hat ja auch natürlich das bessere Renommee. Sie kam aus einer bekannten Theologenfamilie, also sozusagen dahinter war auch nochmal, sage ich mal, eine theologische Sippenhaft zu erwarten, was ihn angegangen wäre, also seine Karriere jedenfalls, egal wie oder wo, die wäre zu Ende gewesen.
Ja, und auf jeden Fall ist es auch bewiesen, dass finanziell auch hätte er schon auch Einbußen gehabt.
Nein, es ist vor allen Dingen ein eitler Sack. Also ich glaube, es ist jemand auch mit einer gewissen narzisstischen Störung, der einfach sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du gehst. Ich habe das alles so gemacht, ich mache das alles so, mache das alles, ja. So wie ich das möchte, dann ist es gut für dich, gut für mich. Und er hat offenbar in dem Bewusstsein gelebt, dass er sich vieles erlauben kann und seine Frau wird das alles mitmachen. Ja. Und auf einmal begehrt sie dagegen auf und sagt, nein, jetzt ist Schluss.
So geht's nicht weiter.
So geht's nicht weiter. Und dann bekommst du natürlich irgendwann mal, du willst das nicht hören, was diese Frau sagt. Das macht dir Panik, das löst Panik bei dir aus, das macht Angst bei dir. Was ist, wenn das jetzt ist, wenn die das wirklich durchzieht? Scheiße, die zieht das durch. Die meint es ernst und diesmal meint sie es noch ernster als beim letzten Mal und offenbar kriegst du auch kein Argument mehr zu packen, wo du sagst, damit könntest du sie jetzt nochmal beruhigen, sondern die insistiert und insistiert und dann bist du unterwegs und du hast auf der einen Seite hörst du ihr zu und auf der anderen Seite hast du vor deinem geistigen Auge läuft der Film, was dir bevorsteht, wenn
genau, was sich Frau ändern wird an seinem Leben, wie dramatisch
das und das
alles
willst
sein
du
wird.
Nicht, weil das hat er natürlich auch schon alles kalkuliert, weil es ist schon jemand, der ziemlich berechnend ist. Und er will natürlich keine Abstriche machen. Das ganze System gefährden, also ganz ohne Not könnte doch alles so wunderbar weitergehen, ja. Und also ich behaupte, dieses Gespräch und dieses Streitgespräch, das gab es wahrscheinlich schon öfter. Und bisher hat es immer geklappt, dass man irgendwie einen Modus wie Wendy gefunden hat, mit dem man irgendwie weiter konnte. Und jetzt war Schluss. Und das wollte er nicht wahrnehmen, das wollte er auch nicht wahrhaben. Und deshalb hat er irgendwie den nächstbesten heftigen Gegenstand genommen und auf sie eingeschlagen. Immer und immer wieder. Und sie durfte aus diesem Wald auch nicht mehr raus. Weil er mit allen Sinnen gespürt hat, dass sich sein Leben ansonsten dramatisch verändern würde.
Am 28. Juli 1997 findet den vorher schon erwähnte, der vorher schon erwähnte Jäger in einem Waldstück in der Nähe des Dorfes, etwas Ungewöhnliches. Er denkt erst, das ist irgendwie ein Obdachloser, der da schläft. Er geht dann hin und stellt aber fest, es ist eine Leiche. Die Leiche der Ortsbürgermeisterin Veronika Geier-Iwan. 3 Tage zuvor wurde diese noch beim Einkaufen gesehen im Dorf. Zahlreiche Zeugen sagen, sie hat Tickets für eine USA-Reise, eine geplante mit ihrem Mann. Ja, hat sie abgeholt in Braunschweig, das ist so die nächstgrößere Stadt. In der Innenstadt war sie da im Reisebüro, hat eingekauft, wirkte auch, so sagen die Zeugen, sehr gut gelaunt. Und am Abend hört aber niemand mehr etwas von ihr. Also sie kommt von dieser Fahrt nach Braunschweig nicht mehr zurück. Und ihr Mann meldet sie als vermisst. Es wird ja auch gerne gemacht, ne? Er plakatiert, dass er die Fotos plakatiert und natürlich jetzt auch nochmal schrecklich. Er bittet eben auch seine Gemeinde zu beten, ja, für seine Frau. Aber wenige Tage später wird eben der Leichnam gefunden. Und man erkennt schon irgendwie so ein bisschen auf den ersten Blick, dass diese Tat sehr brutal war. Und da steckt ja dann oft irgendwie auch eine Beziehungsgeschichte dahinter, ne? Und die Polizei nimmt den Geistlichen fest. Und das ist natürlich für dieses kleine Dorf und für diese Gemeinde wirklich ein Schock. Und die können auch gar nicht glauben, dass er schuldig ist und sagen, also wir kennen ihn schon 22 Jahre, wir mögen ihn und wir hoffen, dass er unschuldig ist, wir hoffen, dass er freikommt. Aber während des Prozesses kommt dann schon wirklich vieles ans Tageslicht, ne?
Ja, aber ich glaube, was besonders zu erwähnen ist, ist auch noch, dass er im Prozess also irgendwie aufgetreten ist, als sei das nicht der Gerichtssaal, sondern es sei eine Kirche. Also er hat, bedient sich der Theologie und seiner Funktion als Pfarrer. Er verwandelt den Gerichtssaal quasi in einen Kirchenraum. Er betont sein sanftes Gemüt.
Er predigt quasi.
Während seine Frau zu Impulsivität neigen sollte. Allerdings muss man sagen, was für ihn gesprochen hat, war natürlich, eine Mordwaffe war nirgends auffindbar. Und es gab oder gibt auch keine Zeugen, die die Tat beobachtet haben.
Ja, es ist ein reines Indizienverfahren. Also keine Tatzeugen, keine Alibizeugen, die gab es nicht. Und in dieser Hauptversammlung werden die Indizien dann eben abgehandelt. Und dann sieht man da am Schluss, wie weit die tragen oder wie weit sie angezweifelt werden können. Und wenn Zweifel bestehen, weiß man ja, dann muss der Angeklagte auch freigesprochen werden.
Ja, ja, das ist in dubio pro reo. Aber womit niemand gerechnet hat, das ist natürlich dieses riesige Medienspektakel, mit dem dieser Prozess begleitet wurde. Also das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Medien, weil erstmals saß ein Geistlicher in Deutschland wegen eines Tötungsdeliktes auf der Anklagebank. Und das war dann schnell vom sogenannten Todespastor die Rede. Und der gute Ruf des einst so angesehenen Gemeindepastors gerät schnell in Verruf und auch der Glaube an seine Unschuld geht allmählich verloren.
Ja, vor allem als dann im Laufe des Prozesses die ganzen Affären, die ganzen Geliebten von Klaus Geier aussagen, da fangen natürlich selbst so treu ergebene Dorfbewohner an zu zweifeln. Also die Liebschaften werden jetzt ja öffentlich. Und das hätten die Gemeindemitglieder von ihm auch natürlich nicht erwartet, ja. Und bekannterweise ist auch, dass eine seiner Geliebten, kommt heraus, ist eine befreundete Pastorin. Und die hat mit ihm des Öfteren im Ehebett gelegen. Und er sagt aber, ja, nee, er hat nur Trost gesucht. Die Pastorin hatte angerufen, die hätte ihm Trost spenden sollen. Und sie hätte sich dann auch abends zu ihm ins Bett gelegt, um Trost zu spenden, genau.
Ich mache das auch öfter, dass ich mir Trost spenden lasse. Das ist völlig naheliegend.
Sonst ist da gar nichts passiert, ne? Also ich meine, er kann natürlich gut reden, er predigt seit 20 Jahren.
Er gibt aber nur das zu, was ohnehin bekannt ist und was man ihm nachweisen kann. Und ansonsten gefällt er sich sozusagen in großen Sätzen, aber man hat immer das Gefühl gehabt, dass da nichts dahinter steckt, hinter diesen großen Reden. Und es gab ja auch Prozessbesucher, die gesagt haben, okay, also er kann gut reden, aber ich denke, je länger ich zuhöre, desto unglaubwürdiger erscheint mir das. Und ich bin jetzt doch schon langsam davon überzeugt, dass er es dann doch gewesen ist.
Naja, weil natürlich, also bei ihm, seine Geliebte war ja bei ihm in dieser Nacht. Also er meldet am Abend seine Frau als vermisst. Und lässt aber dann seine Geliebte ein und lässt die auch da übernachten. Ich meine, da muss man aber natürlich auch irgendwie sicher sein, dass die Frau jetzt nicht unbedingt nach Hause kommt. Also das ist die Frage, die sich gestellt hat. Wusste er zu dem Zeitpunkt eben, dass sie schon tot war, weil er sie getötet hat?
Ja, das ist schon, er konnte jedenfalls nicht damit rechnen, dass die Trostspende möglicherweise irgendwie, dass er da in Flagranti beim Trostspenden erwischt worden wäre. Das ist ja naheliegend. Weil er wusste halt, davon ist auszugehen, meine Frau wird nicht urplötzlich durch die Tür kommen, weil ich weiß, wo sie ist und ich weiß, dass sie nicht mehr lebt.
Und das hat dann natürlich schon Zweifel auch gesät, ne?
Ja, also alles, von dem er wollte, dass das niemals ans Licht kommt, das passiert ja jetzt, so muss man sich das mal vorstellen. Da sitzen Leute im Gerichtssaal, die ihn kennen und er merkt, dass immer mehr mit jedem Prozesstag die Zweifel größer werden. Sein Auftreten ist, da kämpft er darum, souverän zu sein. Ich meine, er ist zwar gewohnt, vor Publikum aufzutreten, vor der Gemeinde sich darzustellen, aber jetzt sind es seine Sünden, seine, die in die Öffentlichkeit gezerrt werden. Das ist nicht im Beichtstuhl irgendwo, wo alles irgendwie sozusagen unter dem Mantel des Beichtgeheimnisses.
Und ja, sonst kommen die Sünder zu ihm und er erteilt Absolution und jetzt ist er der Sünder.
Er vergibt im Namen des Herrn und jetzt wird er, und jetzt ist nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, mea culpa, mea maxima culpa, und jemand sagt, okay, ego te absolvo. Das ist nicht so. Hier sitzt er in einer Hauptverhandlung vor einem ordentlichen Gericht, was zu einem Schluss kommen muss. Und jetzt ist er der Sünder, das muss für ihn ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und je länger der Prozess dauert, desto mehr Leichen kommen natürlich aus dem Keller zum Vorschein. Er möchte weiter das Bild des unschuldigen Pastors irgendwie abgeben, aber irgendwie wird sein Verhalten von Tag zu Tag immer unglaubwürdiger. Und selbst die treuesten, ergebenen Gemeindemitglieder, das merkt er auch, die wenden sich von ihm ab. Und das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht.
Ja, er sagt auch, ich habe gesündigt, ja, aber ich habe keine Todsünde begangen. Also ich habe diesen Mord nicht begangen.
Ja, klar, auch ich bin nur ein Sünder vor dem Herrn, aber glaubt ja nicht,
aber dafür ist Jesus ja auch gestorben für die Sünde. Begangen
hätte. Das ist ja im Endeffekt seine Nomenklatur. Und man muss überlegen, also während des Prozesses ja noch erfolgt die Beerdigung von Veronika Geier-Ivan, das ist eine Frau, dafür hält er ja Hafturlaub und wird also extra in Begleitung und bewacht von Justizbeamten zum Friedhof gebracht, wo er seine Frau beerdigen darf.
Ja, und da sagt er am offenen Grab quasi, nutzt er auch die Gelegenheit, wieder nochmal einen ganz aufrichtig trauernden Ehemann abzugeben. Er sagt, meine Ehe war eine Mischung aus Liebe, Hochachtung und Stolz. Wir hatten ein gemeinsames Lebensprojekt. Ja. Und da fragen sich natürlich die Umstehenden, ist es ein aufrichtig trauernder Ehemann oder ist es nur ein guter Schauspieler?
Wobei, ich denke gerade, guter Schauspieler, ist das eine Beschimpfung? Nein, also... Also ich denke, er inszeniert sich ja auch ein Stück. Und dann, es gab einen Zellennachbar, der mit ihm in der Untersuchungshaft im selben Gefängnis gesessen hat. Und doch der hat sich später dann in einem Gespräch von der Schuld des Pastors überzeugt gezeigt. Er hat gemeint, das war damals eben sozusagen, da predigt einer nach seine Botschaft nach draußen. Der Pastor beerdigt seine Frau. Und er hat gesagt, dieser Kerl nutzt jede Plattform, um das Bild zu stärken, dass er halt einfach nur ein fälschlicherweise verdächtigter, liebender Mann ist, der es niemals tun könnte.
Und dieser Zellennachbar erzählt aber auch, dass der Pastor sich in der Untersuchungshaft hier nicht besonders viele Freunde macht, weil er irgendwie so immer den Eindruck vermittelt, ich bin was Besseres, ihr seid alle tatsächliche Sünder und Verbrecher und ich sitze da ja nur zu Unrecht da. Und
das passt ja auch ziemlich, weil normalerweise würde man von einem Gottesmann erwarten, dass er sich im Gefängnis natürlich irgendwo sozusagen einreiht und sagt, auch ich bin ein Sünder unter Sündern. Ja, wissen beispielsweise, es gibt ja diese Geschichten, wo man halt sagt, der Herr vergibt also auch diesen Verbrechern, aber er fühlt sich natürlich auch als etwas Besseres. Mit diesem Pack, mit diesem Verbrecherpack hat er natürlich nichts gemein.
Ja, ist natürlich sehr
nicht mal,
also selbstgerecht.
Er ist ein selbstgerechter, hoffärtiger Mensch im wahrsten Sinne des Wortes, der natürlich auch da zeigen muss, mit denen habe ich bin unschuldig, ihr geht alle links rum, ich mache meinen einsamen Kreuz.
Ja, genau, das hat der Zellennachbar gesagt. Also, dass man in diesem Freistundenhof in eine Richtung geht, in der Regel halt rechts rum und er geht aber links rum.
Ja.
Also er muss immer so eine Sonne, er muss sich erheben über alle.
Ja, erhebe nicht nur seinen Geist, erhebe deine Herzen oder sowas, heißt das ja in einem Gottesdienst, sondern er ist ein hoffärtiger, eitler, ich denke auch ein narzisstischer Mensch. Und er wird natürlich von diesen Leuten im Gefängnis nicht nur, die haben schon ein feines Gespür, ob jemand sich arrogant erhebt oder ob einer, also es ist ja eine Inszenierung. Ich meine, du kannst dich unschuldig fühlen oder auch nicht oder sowas, aber nutzt ja jeden Auftritt sozusagen, also er nutzt ja jede Gelegenheit für einen Auftritt.
Ja.
Und ich meine, das macht ihn natürlich auch unangenehm. Und ich glaube, auch so ein Gericht, ich meine, nicht das Richter dich verurteilen, weil du unangenehm bist, sondern es gibt ja so eine Entwicklung, wo man sagt, was passt zu dieser Persönlichkeit und passt diese Tat und passt das, was dieser Täter, passt das zusammen? Und je länger die Geschichte jetzt dauert, desto mehr sehen wir ja, dass man sagt, hey, dieser Typ, ja, hat mindestens zwei Gesichter, wenn nicht mehr. Und wir alle sind nicht bereit, auf seine sakralen Reden reinzufallen. Und dann bohren wir lieber nach und suchen weiter emsig nach dem Puzzleteilchen, was uns der Wahrheit näher bringt.
Ja, der Prozess erhält dann eine wirklich spektakuläre Wendung. Da geht es dann nämlich um Kriminalbiologie. Die Staatsanwalt rekonstruiert diesen Tatverlauf Und bei der Leiche von Veronika Geier-Iwand wurden damals Maden gefunden. Und zwar Maden von einer Aasfliege, Calibromataria heißt die. Und die Analyse, wie weit diese Maden sind in ihrem Stadium, können also tatsächlich jetzt Aufschluss geben über den genauen Todeszeitpunkt, weil der ist ganz wichtig. Und es gibt einen Kriminalbiologen, der eingeflogen wird, ein Experte, und der erklärt eben, man weiß, wie lange es sich dauert, dass sich eine Made zu einer bestimmten Größe entwickelt. Ja? Und diese Fliegenmaden, die ernähren sich von Leichen, das heißt, die schwangeren Fliegenweibchen, die riechen, dass es eine Leiche gibt. Ich könnte mich damit nicht befassen. Ne? Ja. Und die legen ihre Eier dann auf der Leiche ab, und daraus schlüpfen eben die Maden, und die ernähren sich von der Leiche. Und das heißt also, wenn man sagt, wie groß die schon sich vollgefressen haben, die Maden, kann man diese Leichenliegezeit ableiten. Also die Zeit, in die die Leiche jetzt da schon im Wald lag. Und das wird eben zum ersten Mal dann auch gemacht. Die Maden spielen also zum ersten Mal eine wirklich wichtige Rolle in einem Indizienprozess. Und mit diesem Verfahren konnte eben der Kriminalbiologe den Todeszeitpunkt von Veronika Geier-Iwand auf Freitag, den 25. Juli, festlegen. Und genau das war eben der Beweis, ausgerechnet in dieser Nacht lag eben die Geliebte bei Klaus Geier im Bett. Und da fragt sich natürlich dann schon jeder, nicht nur wusste er, dass seine Frau nicht stören wird, sondern aber auch, verhält sich denn so ein Ehemann? Ja, also selbst wenn er es nicht wusste, dass er sie umgebracht hat. Also ich melde doch nicht meine Frau als vermisst und rufe dann die Geliebte und sage, ach, du kannst aber auch da übernachten. Das ist natürlich schon, finde ich, schon ein schwerwiegendes Indiz. Aber wie gesagt, also er sagt ja, das ist irgendwie, er spielt das herunter, er sagt, ja, das hat keine große Bedeutung, aber es gibt dann noch ein anderes Insekt, das ein Indiz ist.
Ja, du hast es schon gesagt, in Maden und Insekten spielen in diesem Fall eine große Rolle. Diesmal ist es eine Ameise. Das Indiz, das den Pastor schließlich der Schuld überführen wird, weil im Profil der Gummistiefel des Pastors fand ein Gutachter diese Holzameise, eine glänzende schwarze Holzameise. Sie klebte dort, vermischt mit Erde, die vom Fundort der Leiche stammt. Klaus Geier dagegen behauptete, die Stiefel nur ein einziges Mal in seinem Garten getragen zu haben. Er habe sich niemals mit diesen Stiefeln oder überhaupt in den Wald begeben. Das ist natürlich eine Tatsache, eine Aussage, die nicht mit den Tatsachen übereinstimmt.
Es gibt also tatsächlich einen Ameisenexperten, der als Gutachter vor Gericht auftritt, und der sagt also, es ist der Nachweis, ist da, dass diese Ameise am Stiefel aus genau dem gleichen Nest ist wie am Leichenfundort. Also schon irre, ne?
Ja, ein winziges Insekt mit einer riesigen Beweiskraft bei einem Geistlichen, der von Gott verlassen wurde. Oder sind ja auch Ameisen und Maden sind ja auch Gottes Geschöpfe sozusagen in diesem Kontext. Vielleicht hat doch ein einsichtiger Gott Einsicht walten lassen und sozusagen seine kleinen Tiere irgendwie zu Indizien werden lassen. Also dieser hoffärtige, selbstgefällige, große Pastor wird von diesen kleinen Kreaturen des Herrn zur Strecke gebracht.
Genau, und so entscheidet dann eben auch die Schwurgerichtskammer, das Urteil fällt im Namen des Volkes und Pastor Klaus Geier wird zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt. Schuldig im Sinne der Anklage, das heißt, der Pastor, zu dem Zeitpunkt ist er 57 Jahre alt, seine Frau war übrigens 53, als sie sterben musste. Er muss also ins Gefängnis gehen und seine Reaktion ist natürlich erst fassungslos. Er hat nicht damit gerechnet, dass das wirklich passiert. Und auch viele der Gemeindemitglieder sagen auch, also wir haben bis zuletzt an seine Unschuld geglaubt. Und im Zweifelsfalle muss man immer für den Angeklagten stimmen und man hätte ihn freisprechen sollen und so weiter. Aber die Richter sind überzeugt von der Schuld.
Er hat ja noch, ich weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast, er hat ja noch dann die Hände vors Gesicht geschlagen und hat dann gesagt, er sei geplagt jetzt nach diesem Fehlurteil, geplagt von der Vorstellung, dass die Mörder seiner Frau weiter frei herumlaufen. Und er hat da nochmal wirklich alles bedient, im wahrsten Sinne des Wortes, alles bedient, man kann ja entsetzt sein, aber als erstes darüber entsetzt sein, dass er sagt, jetzt, wo er mich in die Haft schickt, ist sozusagen das Urteil auch gefällt, dass die Mörder meiner Frau niemals
ungestraft
zur Strecke kommen werden. Ja, so. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, wie er denkt. Und
er ist ja auch so ein bisschen Betrüger, ne?
Ja, ich meine, er ist ein guter Schauspieler, auch ein guter Betrüger. Ich glaube es nicht. Es ist ein Unterschied, ob man etwas schauspielert und weiß, dass man etwas schauspielert oder ob man etwas schauspielert, weil man jetzt nur über Jahre etwas verbergen will. Also es ist schon auch ein betrügerischer Mensch. Hat es immer wieder geschafft, Zweifel zu säen. Hat es geschafft, Menschen dazu zu bringen, ihm zu vertrauen. Aber er hat sich, wie ich denke, auch ein bisschen verschätzt. Also es ist ihm immer wieder gut gelungen, aber in seiner Eitelkeit aus der
hat er sich jetzt selbst überführt.
Er hat sich mit seinen betrügerischen Fertigkeiten vergaloppiert, würde ich sagen.
Ja.
Er hat sich selbst überführt. Und das hat auch das Gericht bestärkt. Und ich denke, es ist nicht nur die Made und es ist nicht nur die Ameise. Klar, das sind harte Indizien. Aber auch das Gesamtbild, was er abgegeben hat, hat letztendlich dazu beigetragen, dass sich das Schwurgerichtsverfahren, das sind also mehrere Richter und Beisitzer, dass alle irgendwo zu dem Schluss gekommen sind. Es ist hier schon der richtige Vorgericht, der hier vor den Schranken des Gerichtes steht und ist schon der richtige, den wir hier verurteilen.
Ja, er hätte auch ja nur sagen müssen, ja, natürlich war ich mit den Gummistiefeln da im Wald, da gehen wir oft spazieren oder, aber er hat eben darauf beharrt, dass er die nur im Garten getragen hat und das war es dann auch für ihn. Seine Eitelkeit hat ihn quasi zu Fall gebracht auch. Und natürlich die kleine Ameise.
Ja gut, damit ist aber auch die Frage, ist ein Pastor fähig zu töten? Das war ja auch eine der Fragen. Also er ist in diesem Prozess auch, wie ich denke, beantwortet worden und also nicht nur, dass man sagt, Pastor Geier lebt ein Leben in Sünde und dafür wurde er bestraft, ob Gottesmann oder nicht, sondern er ist für einen Totschlag bestraft worden. Und Klaus Geier verbrachte 5 Jahre im Gefängnis. Im November 2002 wurde er vorzeitig entlassen, weil in dieser Zeit ist er schwer an Krebs erkrankt und er stirbt ein Jahr nach der Haftentlassung in den Folgen des Tumors. Aber, und das muss man auch nochmal festhalten, bis zuletzt beteuerte er jedoch seine Unschuld. Aber die kleine Ameise hat sich davon nicht beeindrucken lassen.
Die kleine Ameise hat den selbstgerechten Gottesmann zur Strecke gebracht.
Ja, manchmal schickt der liebe Gott halt nur eine kleine Ameise und eine Made.